Nochmal herzlich willkommen zum Social Community Day Runde 2 und ich habe noch ein Panel versprochen. Ich hoffe, dass die Diskussionsrunde wieder so angeregt sein wird wie die gerade eben. Ich darf auf der Bühne begrüßen zum Thema offene Gesellschaft in diesem Fall, also vielleicht auch so ein bisschen mehr noch in die Bildungsrichtung zu gehen. Julian Heck, Journalist und Blogger von unter anderem für weiterstadtnetz.de tätig. Herzlich willkommen. Wobei Herr Heck so viel macht, dass ich dachte, als ich die Liste gesehen habe, wenn ich die jetzt komplett vorlesen würde, dann könnten wir, glaube ich, direkt in die Diskussion an den Anschluss gehen. Also man merkt auch, wie viel man im Netz machen kann und muss, wenn man sich denn da rumtreibt. Dann Sebastian Hildner, Jump NRW, Jugend, Medien und Partizipation. Natürlich haben wir auf die Kritik aus dem Netz sofort reagiert und eine Frau eingeladen. Sowas passiert heutzutage innerhalb von 20 Minuten. Katharina Peranitz, Stiftung Bürgermut. Und Severin Sperzel von der Digitalen Gesellschaft. Ist gerade noch an mir vorbeigetigert, da vorne ist er. Fangen wir doch direkt mal links auf der Seite an. Werden wir eigentlich, das ist jetzt wieder so eine schöne Runterbrechfrage, werden wir politischer oder unpolitischer durch Social Media? Ich mache das einfach mal, ich habe mal so nach links geguckt, so ganz elegant. Ich glaube, es dürfte funktionieren, einfach out of the box.
Einfach out of the box, ja. Werden wir politischer oder unpolitischer durch Social Media?
Ich sag mal so, nur so als Vorgabe noch, weil wir vorhin diese kleine Keynote ja von der Ministerin hatten, was mich so ein bisschen erinnert hat an den Morozov, der dieses Buch geschrieben hat, To Save the World, Click Here. Ne? Also so einfach soll es sein. Wir haben vorhin über niedrige Hürden gesprochen, der Teilnahme an solchen Prozessen. Werden wir dadurch politischer oder ist das mehr so, ne, ich habe geklickt, jetzt ist mir auch egal?
Naja, prinzipiell würde ich sagen, dass echtes politisches Engagement und ein einfacher Retweet zu unterscheiden sind. Und etwas retweetet oder etwas kommentiert, das ist schnell. Daraus aber quasi einen eigenen, mit sich selbst Meinungsbildungsprozess anzuführen, ist eine relativ komplizierte oder weiterführende Geschichte als ein einfacher Retweet. Und wenn es so wäre, dass wir politischer geworden wären, dann hätte eigentlich zum Beispiel eben die Überwachungsdebatte und brandneu aus dem Newsroom kann ich mitteilen, dass Außenminister Westerwelle soeben den US-Botschafter einbestellt hat, um ihm ordentlich die Lippen zu lesen. So schreibt das zumindest im Spiegel Online.
Wird nochmal richtig aufregend, das Amt gegen
Ende. Dann hätte eigentlich dieser Überwachungsskandal für mehr Aufruhr sein sollen. Also von daher würde ich sagen, Social Media ist ja eigentlich Politik mit dem Netz, durch das Netz. Das heißt, wir machen Politik mit den Möglichkeiten, die wir durch das Netz bekommen. Aber auch das, was man sich so von der Partizipationsforschung halt eben anguckt, kann man eigentlich sagen, dass es nicht zwangsläufig dazu führt, dass wir eine weiterführende Politisierung von anderen Bevölkerungsteilen haben.
Hier links wird schon genickt.
Ja, also ich habe immer ein großes Problem damit, wird man politischer oder nicht politischer. Also für mich, ich bin Politikwissenschaftler von zu Hause aus. Ich gehe davon aus, der Mensch ist politisch und es geht eher um das Interesse für ein Thema oder gegen ein Thema. Das stelle ich auch aus der Praxis fest, aus der Bildungspraxis mit Jugendlichen. Die sind durchaus politisch. Es ist halt nur die Frage, wie drücken sie sich aus? Und ich denke, Social Media ist da ein guter Weg. Durchaus kann das mal der Like-Button, das kann ein erster Schritt sein. Das ist natürlich noch nicht die volle Beteiligung, die man sich dann wünscht oder die dann vielleicht auch von Parteien, etablierten Parteien genannt wird, dass jetzt sozusagen die große Weltbewegung oder die Visionen, die dann vorangetragen werden. Aber es kann ein erster Schritt sein. Also ich denke, politisch sind die schon. Es ist die Frage nach dem Interesse, das Thema, um welches Thema geht es?
Geht natürlich auch immer so ein bisschen um die andere Seite, nämlich die der Politiker. Als jetzt hier der Bundestag zusammengekommen ist, da gab es zum Beispiel einleitend so ein paar Worte und da wurde dann auch irgendwie Twitter wieder gedisst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, Riesenhuber, ich weiß nicht mehr, wer es war, der dann so meinte, so, ja, es ist hier eben nicht Twitter und so weiter. Und ich weiß nicht, ob dadurch auch so eine Abscheu etabliert wird, weil auf der einen Seite hat man dieses Gefällt-mir-Ding. Wir haben vorhin gesagt hier, wie wichtig ist zum Beispiel Anonymität. Das sind nur irgendwelche anonymen Leute, die hier mal Gefällt-mir geklickt haben und dann einen Shitstorm generiert haben. Auf sowas möchte ich halt auch gar nicht reagieren. Also steuern wir in so eine Ecke, dass es diese Lager gibt und dass wir da nicht mehr rauskommen und dass deswegen zum Beispiel auch sowas wie die digitale Gesellschaft dann nicht mehr so ernst genommen wird, weil die sagen, ja, ja, wissen wir schon, dass ihr eure 50.000 Unterschriften zusammenkriegt.
Das waren jetzt viele Punkte,
klar,
die ich im Einzelnen abarbeiten könnte. Aber fangen wir mal vorne an bei den Politikern und Social Media. Und da muss ich immer eigentlich sagen, also da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wo sich da die Katze eigentlich in den Schwanz beißt. Weil ich finde halt, Politiker auf Twitter und ein Hashtag, wie wir ihn durch Aufschrei kennengelernt haben oder jetzt vor einiger Zeit durch Schau hin, sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Politiker auf Twitter sind sehr, sehr häufig unerträglich. Unerträglich. Wie kleine Kinder. Also ich hatte vor der Bundestagswahl meine liebe Last, meine Timeline wirklich freizuräumen von Politikern, weil man sich das auch nicht mehr angucken kann. Und da ist auch kein Mehrwert dann von dem Medium, sondern da wird halt nur versucht, der politische Gegner auf 140 Zeichen zu diskreditieren. Ja? Während ja Aufschrei auf einer vollkommen anderen Ebene stattfindet und sich ja letztendlich wirklich auch an der Sache abarbeitet, wo Betroffene sich äußern. Und von daher auch, um nochmal auf die vorherige Panel-Diskussion anzuschließen. Social Media ist für meiner Meinung nach zwar ein schöner Weg zur Beteiligung, aber gerade auch zum Beispiel so Stellen wie Regierung oder Verwaltung müssen nicht jedem Social Media-Zug hinterherrennen. Also meiner Meinung nach hätte zum Beispiel die Exekutive, hätte die Verwaltung genügend Aufgaben damit, offene Standards zu fördern, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, wie etabliere ich PGP sinnvoll, so dass es auch Oma Paschulke nutzen kann. Da brauche ich keine, die Kanzlerin isst gerade ein Bagel auf Instagram-Foto mit 3000 Hashtags. Ja, da ist für mich persönlich kein Mehrwert dabei und ich habe auch persönlich überhaupt keinen Mehrwert dabei, dass irgendjemand auf Facebook jetzt eine Facebook-Seite hat, weil das ist eine durchgestreamte öffentliche Kommunikation, die da stattfindet. Das, was meiner Meinung nach von Regierungsseite passieren sollte, was von Seiten der Verwaltung passieren sollte und offensichtlich habe ich vorhin gelernt, gibt es ja zum Beispiel im Ministerium für Gesundheit, Emanzipation und Pflege hier in NRW einen relativ guten Ansatz. Da wurde jetzt gerade eine Stelle für Open Government geschaffen. Finde ich einen sehr, sehr, sehr guten ersten Schritt. Und ich finde, in die Richtung muss es gehen. Es muss nicht darum gehen, hier die super Like-Zahlen zu generieren, sondern man muss eben da gucken, was man mit seinen Mitteln da, wo man gut ist, wo die Qualitäten der Verwaltung, der Regierung liegen, die sinnvoll nutzen. Und das wäre meiner Meinung nach eben zum Beispiel in Standards schaffen.
Gesagt. Julian Heck hat auch schon mehrfach genickt, als du gerade gesprochen hast, hat das Mikrofon auch schon in der Hand. Was würdest du denn sagen, werden wir politischer oder unpolitischer durch Social Media?
Na, ich glaube weder noch. Also Social Media, wie du gesagt hast, ist ein Kanal, ja, aber nicht der Kanal. Also Partizipation, Transparenz kann offline genauso gut funktionieren wie online. Und online ist eben eine Möglichkeit mehr, Transparenz zu schaffen oder Beteiligungswege zu kreieren. Aber ich glaube, man darf sich nicht auf einen Weg verlassen. Also online ist eben eine gute Möglichkeit und online kann eine gute Ergänzung sein. Und so muss man das eben auch betrachten. Aber gerade auf kommunaler Ebene kann man super auch offline Beteiligungsverfahren herstellen. Ja, also es ist einfach nur eine Ergänzung. Deshalb, ob politischer, unpolitischer, ich glaube, das kann man nicht behaupten. Vielleicht wird man online eher mal vorlauter oder kann schneller reagieren oder sich schneller äußern. Aber klar, dann ist auch die Frage, was ist politisch? Genau, also um die Frage zu beantworten, müsste man das erst definieren.
Interessant hier auch natürlich das, was du gesagt hast, Schnittstellen schaffen, Möglichkeiten des Zugriffs auf Daten schaffen, also solche Sachen zu etablieren. Wir haben jetzt hier diese Geschichte mit der Stiftung Bürgermut und Open Transfer in Person von Katharina Peranitsch sitzen. wie wichtig ist der Transfer von öffentlich gefördertem Wissen? Also wie wichtig ist das für die Gesellschaft? Ist das was, was jetzt auch einfach nur wieder diesen riesen Wust an Daten, auf den man ohnehin schon zugreifen kann, fördert und damit einfach nur ein Mehr schafft, was keiner benutzt? Oder ist das was, was wir wirklich brauchen?
Also bei Open Transfer dreht sich nicht alles um das Thema Open Data, auch wenn der Name das vermuten lässt. Es geht eigentlich darum, wie schaffen wir einen offenen Wissenstransfer, aber auch Projekttransfer in der Zivilgesellschaft. Also es geht nochmal eine Stufe zurück. Wir sind ja eigentlich gesellschaftlich aufgestellt. Wir sind eigentlich so zivilgesellschaftliche Organisationen aufgestellt, ihr Wissen miteinander zu teilen, um Probleme gemeinsam besser zu lösen, so dass wir das Rad nicht immer neu erfinden müssen. Das spielt natürlich, also das franzt da natürlich auch aus in Themen wie offene Daten und wie können wir die nutzen, und internationale Beispiele gibt es da en masse, wie das genutzt wird, vor allem auch im südlichen, auf der südlichen Hemisphäre in Afrika. Da kann man ja, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, das fällt mir bestimmt gleich nochmal ein. Aber da gibt es ganz, ganz viel mit Mobilfunktechnologie und auch wie man eben Daten, Regierungsdaten nutzen kann, um Umweltkatastrophen vorherzusehen und so weiter und so fort. Und in Deutschland gibt es da natürlich noch sehr, sehr viel Potenzial, aber wir merken einfach bei unserem Open Transfer Camps und auch auf der Plattform, dass da einfach auch das Wissen in der Gesellschaft noch gar nicht da ist, diese Daten auch so zu nutzen, um damit auch für ihr Anliegen etwas zu bewirken. Und da möchten wir euch gerne dazu beitragen, dass sich das
verstärkt. Mein Reflex ist natürlich zu sagen, es ist nicht ein Armutszeugnis, dass wir nach Afrika gucken müssen, um gute Beispiele für genau solche Beteiligungsformen oder Datenöffnungsformen zu finden. Oder haben wir hier auch was, wo wir sagen könnten, die Projekte waren schon mal ganz erfolgreich und das könnte man nachmachen oder daran könnte man sich orientieren?
Jetzt kommt gleich mein Sarkasmus wieder durch. Mhm. In der Tat, es ist ein Armutszeugnis. Ich frage mich immer, woran das liegt. Wir selbst sind ein Bildungsprojekt, außerschulische Bildung. Was wir halt auch so feststellen, was aus den Schulen, gerade bei Jugendlichen, hier ist. Vorhanden ist an Wissen, an Kompetenz. Das lässt sehr zu wünschen übrig. Und ich denke, dann werden viele Projekte angestoßen, die sind hervorragend, die wir auch hier haben. Das reicht, ja, fällt mir jetzt auch jetzt so nicht spontan was ein, das ist ja immer dieser Vorführeffekt. Und im Grunde genommen versandet es dann. Ich gehe fast immer davon aus, dass das dann natürlich an sehr starren Lehrplänen liegt, an sehr langen Diskussionszeiten, bis dann sich das etabliert durch die ganzen Ebenen. Und das ist dann sehr schwierig wieder aufzufangen. Also man fängt oftmals wieder bei Null an und dann kommt dann halt, ich kenne dieses auch mit der Mobilfunktechnologie, zum Beispiel dieses Bezahlen, das dann auch Nachrichten versenden gleichzeitig, ich weiß nicht, wie das heißt, was ich sehr, sehr spannend fand, mit sehr einfachen Möglichkeiten doch eine große Vernetzung herzustellen und auch eine gewisse Sicherheit herzustellen, dass sowas bei uns dann gar nicht mehr möglich ist, wenn man ständig bei Null anfängt. Ja, weiß ich nicht. Andererseits gibt es natürlich auch positive Beispiele, wo ich dann denke, es ist halt sehr plural. Also es gibt Schulen, die machen zum Beispiel sehr viel. Es gibt Einrichtungen, die machen sehr viel. Die bleiben auch auf einem Stand, wo man dann sagt, okay, wir gucken mal über den Tellerrand. Und dann ist das natürlich auch etwas, mit denen kann man dann auch weitergehen. Aber wie gesagt,
woran hängt denn das genau dann? Also ist das, ich meine, gerade bei Schulen oder bei Verwaltungen ist es ja oft so, dieses Ding, es ist ein Projekt, das ist finanziert gewesen, es gab einen Typen, der war dafür abgestellt, der kennt sich aus, dann ist das Ding zu Ende, der Topf ist leer, der Typ ist weg, danke, tschüss, und dann macht die Schule 5 Jahre nichts. Warum kriegt man das nicht dauerhaft etabliert?
Also ich glaube, wenn ich das wüsste, also ganz genau wüsste, dann wäre ich gut. Also ich denke, die Frage ist dann natürlich auch immer, die Nachhaltigkeit mitzudenken. Oftmals wird dann halt sehr schnell erwartet, dass dann Erfolge produziert werden müssen. Klar, man will ja auch was vorzeigen. Und meistens bleibt dann die Nachhaltigkeit, dieser Gedanke, wie kann ich das eigentlich verstetigen? Wie kann ich dann eigentlich auch die zum Beispiel Lehrer wie Schüler, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen, wie kann ich die dazu bringen, sich motiviert zu fühlen und das auch weiterzutragen, vielleicht auch ohne finanzielle Unterstützung, das ist ja durchaus machbar, also Stichwort ist hier Ehrenamt, wie kann ich das tatsächlich dann auch sicherstellen? Ich denke mal, dass häufig die Zeit dafür dann nicht bleibt, so etwas mitzudenken und dann auch die Leitplanken da schon zu setzen.
Ja, also diesen Punkt, um den du dich da kreist, den möchte ich auch nochmal aufgreifen. Das ist dieses Stichwort Medienkompetenz eben. Als ich Jugendlicher war, habe ich mich fürchterlich über diese ganzen Leute aufgeregt, die mit dem Internet und dem Computer nichts anfangen konnten. Und ich habe so in meiner Sturm- und Drangzeit immer gedacht, Gott sei Dank sterben die irgendwann aus. Und dann bin ich irgendwann ins Studium gekommen und stellte fest, nee, die sterben nicht aus, da kommen neue nach. Die kriegen ihren Computer gefahrlos ein- und ausgeschaltet, die wissen, wie sie Facebook ansteuern können. Das reicht denen aber auch und damit hat sich das erledigt. Und das fand ich erschreckend. Und jetzt sind wir hier, haben wir hier oben irgendwie stehen, es soll um offene Gesellschaft gehen, aber wir schaffen es noch nicht mal, den normalen Menschen da draußen auf der Straße mündig, in der Form mündig zu machen, dass er versteht, was da technisch im Internet eigentlich für, also es ist ein rudimentäres Grundverständnis dafür existiert, was diese komischen Dinger, die da auf dem Computer, auf dem Schreibtisch stehen und die eine Kamera oben drin haben, eigentlich den ganzen Tag so tun. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem, da versagen wir schon in der Schule. Ja? Weil da haben sie jetzt vielleicht Informatikunterricht in der 9. Klasse und dann lernen sie irgendwie so ein mathematisches Rätsel mit Java zu programmieren. Da ist ihnen genau gar nichts geholfen mit. Ja? Das, was man viel eher machen sollte, ist so eine Art Kompetenz anlernen, sodass die Leute anfangen können, auf dieser Kompetenz sich weiter aufzubauen, dass sie anfangen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass sie sich in der Lage werden, quasi eine Meinung in dieser technischen Materie zu entstehen. Und dann, auch nur dann, kann eine Politisierung erfolgen. Und das geht natürlich in die Richtung, die Professor Holznagel vorhin schon angesprochen hat. Europa und Software und Internet, es funktioniert einfach nicht. Also, ja, wo kommen die ganzen Betriebssysteme denn her? Wo kommt die Software her? Haben wir irgendeinen großen deutschen Webdienst, der weltweit erfolgreich ist? SoundCloud, okay, ja, das muss man eingestehen. Ja. Aber das, was wir so ganz gut hinkriegen, ist SAP und Datev. Haben Sie schon mal versucht, Datev zu installieren? Naja, egal. Also das, was ich irgendwie klar machen will, und das fand ich vorhin einen sehr interessanten Punkt, und die Frage suche ich auch, warum kriegen wir das in Europa nicht hin? Also warum verstehen wir diese Computer und dieses Internet nicht?
Das heißt also, wenn wir über sowas auch wie Open Government reden, versucht sich jetzt eine Regierung, die sich damit nicht auskennt, Bürgern zu öffnen, die sich damit nicht auskennen.
Das ist korrekt.
Okay.
Also ich, um einfach nur ein Beispiel zu geben, ich war vor kurzem im Ministerium und da ging es um Netzneutralität. Und ich will jetzt gar nicht viel vorne weggreifen. Aber da geht es ja darum, dass bestimmte Internetanbieter jetzt irgendwie so Premium-Pakete verkaufen wollen mit irgendwie Premium-Content. Und dann fragte mich der Herr da in dem Ministerium, ja, sagen Sie eigentlich, so ein Premium-Content, kann ich den ganz normal über einen Browser beziehen oder brauche ich dann eine extra Box dafür?
Ja, ja, extra das Box ist so, würde ich sagen.
Das ist so dieses klassische Bild mit Sky HD und dann kommt da eine Chipkarte rein oder so, ne? Ja. Und das ist so das Level, auf dem wir uns da irgendwie teilweise noch auseinandersetzen und da müssen wir irgendwie von wegkommen.
Ich möchte noch ein bisschen Hoffnung ins Dunkel bringen.
Danke.
Weil so schlimm sieht es doch dann auch nicht aus. Also ich kann berichten aus dem Bereich, in dem ich tätig bin, also 23 Millionen Engagierte, sagt man ja, da gibt es in Deutschland und natürlich sind nicht alle total technikaffin und da super gut aufgestellt, aber es gibt zarte kleine Pflänzchen wie beispielsweise GIF-Camps, wo sich Programmierer, IT-Spezialisten, Menschen, die mit Daten umgehen können, mit Non-Profits zusammensetzen und an zwei Tagen an Apps programmieren, an Webseiten, an Blogs oder was auch immer. Also da entsteht so langsam offline eine Zusammenarbeit zwischen zwei verschiedenen Welten. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die Non-Profits profitieren und auch was lernen, sondern dass auch die Leute, die bisher mit dem Thema Engagement und wie kann ich mich eigentlich in der Gesellschaft einbringen, auch Organisationen kennenlernen. Dann gibt es so kleine Geschichten wie Social Media Surgeries. Also ich betreibe selbst eine, auch ehrenamtlich. Die gibt es auch in Köln und in Hamburg. Da setzt man sich 3 Stunden mit jemandem zusammen, der eine Initiative plant. Wir hatten jetzt eine Selbsthilfegruppe hier letztes Mal in Berlin und die beraten wir 3 Stunden lang, wie sie eigentlich anfangen können zu twittern, worauf zu achten ist. Das hört sich jetzt wirklich ein bisschen lächerlich an, aber das ist einfach ein Schritt nach vorne. Und die Leute sagen uns, die zu uns kommen, ich traue mich sonst eigentlich nicht, irgendwo hinzugehen, weil das ist ja total peinlich, das nichts davon zu verstehen. Und es gibt die Real Map beispielsweise, nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, wie verstetigt man ein Projekt? Die Real Map ist eine Map, die über die Crowd Orte markiert, die barrierefrei sind, nicht barrierefrei sind oder wo noch einzelne Dinge eben geändert werden müssen. Die wächst und wächst und wächst und die trägt sich eben dadurch, dass viele mitmachen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie da auch offene Daten mit einbezogen werden. Aber das sind eben Beispiele, die gut funktionieren, die nicht viel Geld kosten und die eben auch helfen.
Aber da finde ich dann zum Beispiel wichtig, das kam hier vorhin auch eben durch mit dem Ehrenamt, ne? Es ist toll, dass die Gesellschaft offensichtlich so von unten die Menschen miteinander diese Projekte machen, aber es wäre doch auch toll, wenn ein bisschen Geld in die Hand genommen wird für Strukturen, die uns jetzt so wichtig sind und die eine zentrale Rolle im Leben der Menschen spielen, um Leuten da zum Beispiel eine Bildung an die Hand zu geben und zu sagen, okay, wir kümmern uns darum, gerade zum Beispiel auch in der Schule. Also das wäre sowas, was ich auch erwartet hätte von dem, was ich in der Schule wahrgenommen habe. Und wir hatten auch einen Informatikkurs in einem Informatiklabor. Und in dem Informatiklabor gab es den Lehrer und dann die drei Typen, die sich auskannten. Das waren so drei Schüler. Die haben dann auch das Ding gepflegt. Also ich weiß ja nicht, wie es Julian jetzt geht, der sich halt auch mit diesen sozialen Medien so auseinandersetzt. Man ist halt dann immer sofort an der Spitze der Nahrungskette und nur am Erklären, oder nicht?
Ja, den Eindruck kann ich bestätigen, also da kann ich gar nichts viel Neues dazu sagen. Ich war letztens, bin ja lokaljournalistisch auch so ein bisschen tätig und war auf einem öffentlichen Elternabend, wo Facebook erklärt wurde. Und die Eltern haben gestaunt, was man da alles machen kann, welche Bilder da von ihren Kindern herumschwirren. Die haben überhaupt keinen, also viele, ich will das nicht pauschalisieren, aber viele haben überhaupt keinen Verständnis dafür, was passiert, oder auch kein Vorstellungsvermögen davon. Und deshalb ist Medienkompetenz natürlich wichtig, aber eben nicht nur bei den Kindern oder Jugendlichen in der Schule, sondern auch bei den Erwachsenen. Also gehen Sie mal durchs Rathaus oder durch die Verwaltung und klopfen an den Türen und fragen, was ist Big Data oder was ist Google Drive oder was auch immer. Da wird fast keiner sagen können, was das wirklich bedeutet. Und da muss man ansetzen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, weil gerade mit der Finanzierung, das ist ja auch so ein Punkt, und auch nochmal so das Pflänzchen nochmal zu begießen. Also das gibt es tatsächlich. Also erstens mit der Finanzierung, es gibt, also ich denke, da wird schon einiges getan. Das dauert, wie gesagt, das läuft nicht alles ganz so schnell, wie man sich das vielleicht gerne wünschen würde. Ansonsten säße ich jetzt nicht hier für Jump, muss man so sagen. Dass man wirklich sagt, okay, kann man darüber hinausgehen oder über das, was wir da eigentlich schon gemacht haben. Also reine Medienkompetenz getrennt von politischer Bildung. Sondern wir packen das zusammen, um zum Beispiel Jugendliche ehrenamtlich zu motivieren, also motivieren, ehrenamtlich tätig zu werden. In Politik, in Gesellschaft. Und das funktioniert. Ja, dass also tatsächlich Jugendliche jetzt, gerade jetzt für die Region Bielefeld, muss man so sagen, wir bauen gerade ein Jugendparlament auf, das tatsächlich von den Jugendlichen selbst gewünscht wurde. Natürlich auch manchmal gegen den Widerstand von Verwaltung, ja, weil da dann schon die Befürchtung kommt, ja, nachher bestimmen die noch mit. Und man muss dann immer sagen, nee, nee, da gibt es schon einen feinen Unterschied zwischen Mitwirkung und Mitbestimmung. Da sind wir beim Rechtlichen. Auf der anderen Seite, dieses Pflänzchen, oder das finde ich, ist dann schon dieses Pflänzchen, was dann natürlich begossen werden oder begossen wird und auch wächst. Und das gilt auch zum Beispiel gerade für den Bereich Inklusion. Wir machen das bei uns auch so, dass wir durchaus auch mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Auch ein großer Bereich, der einfach ausgeschlossen wird, über den oftmals überhaupt nicht diskutiert wird. Und wo eine wahnsinnige Motivation da ist, auch dann mitzumachen, wo zum Beispiel gerade Social Media auch ein großes Thema ist, weil oftmals da die Kommunikation viel einfacher ist als sozusagen in der Offline-Welt, ja, also, wenn man das noch sagen darf. Aber und auch da alleine schon die Motivation gegeben ist, dann sich auch ehrenamtlich weiter dazu beschäftigen, also das auch weiterzutragen als Multiplikator. Und das gibt es. Also ich hoffe, dass sich das dann halt auch ein bisschen noch weiter durchsetzt, gerade durch Diskussionen, die wir hier jetzt führen, ja, damit eben diese Gesellschaft offen wird. Ganz offen ist sie ja noch nicht.
Es geht noch ein bisschen weiter geöffnet. Ich möchte diesmal die Diskussion noch etwas früher öffnen zum Internet und zu Nadja, die hinten sitzt bei uns im Saal, und das Hashtag SCDay13, jetzt steht es oben nicht mehr, aber ich kann es noch mal sagen, verfolgt. Gab es denn schon Teilnehmer, die sich geäußert haben bei uns?
Ja, ganz milde, ganz milde ist eine Diskussion entstanden. Ich glaube, dass die Teilnehmer im Web eher der Diskussion gerade aufmerksam lauschen und zuhören, da hier bei dem Panel auch nochmal ganz klar wird, wie vielschichtig das Thema ist und wie viele verschiedene Akteure hier wirklich verzahnt miteinander arbeiten müssen. Eine Rückmeldung habe ich von Elmar Burke, @ElmarBurke, mehr Ehrenamt in der Digitalität wagen, Ausrufezeichen, ein Aufruf an alle. Da sitzt unsere Expertin Katharina Peranitsch vorne und ist bestimmt in der Pause gut ansprechbar für diejenigen, die sich dafür interessieren. Vielen Dank dafür. Und dann haben wir eine Rückmeldung von Miguel Zamorano, @Migasamo. Der schreibt, das zweite Panel auf dem Social Community Day bringt es auf den Punkt. Medienkompetenz ist die Voraussetzung für offene Gesellschaft im Netz. So viel von mir.
Jetzt ist die Frage, verändern Social Media wirklich die Politik? Also das ist was natürlich hier wichtig ist, und man möchte ja, dass, wenn man das ganze Zeug schon benutzt, dass es dann auch einen Impact hat und dass es wirklich was bringt. Ist es jetzt nur so nebenbei, weil wir hatten ganz oft vorhin auch schon diese Diskussion, es ist so, ja, das muss man als zweites Ding sehen und es läuft nebenher und es ist, wir werden nicht wirklich Entscheidungen getroffen, sondern es sind immer nur so Empfehlungen, die gegeben werden. Hat es jetzt einen Effekt oder nicht? Fangen wir doch nochmal links an. Und hat es das verändert vor allen Dingen? Also hat es den politischen Prozess verändert?
Fragen Sie das mal Rainer Brüderle. Naja, also in dem konkreten Beispiel natürlich irgendwie schon, weil ohne Twitter hätte es wahrscheinlich diese Aufmerksamkeit für diesen konkreten Sachverhalt so nicht gegeben. Auf der anderen Seite habe ich ganz begeistert zugehört, was vorgestellt worden ist an den Projekten, aber ich persönlich würde mir natürlich auch wünschen, dass diese Projekte letztendlich dann auch noch einen Schritt weitergehen. Und wir nicht nur an die normative Kraft des Faktischen glauben, indem wir da dann irgendein Beratungsergebnis haben, sondern dass man da auch wirklich dann anfangen kann, mitzuentscheiden. Und dann kommen wir wieder in diese rechtlichen Probleme. Das ist ja auch ein großes Problem von Liquid Democracy. Liquid Democracy ist irgendwie so ein Konzept, was an sich einigermaßen gut funktioniert, aber versuchen Sie das dann mal irgendwie in diese Gewaltenteilung auf Bundesebene zu integrieren. Da kommen Sie plötzlich auf demokratietheoretische Probleme, die Sie so einfach nicht beantworten können.
Ist das wirklich so oder will das nur keiner beantworten müssen? Kein Jurist, ich frage das einfach fieserweise.
Also ich bin auch kein Jurist, leider, weil offensichtlich hat man da viele Vorteile, stelle ich als Politologe fest. Nein, aber ich würde, also ich finde schon, dass es sich dann ein Problem gibt, weil wenn wir eine Liquid Democracy Plattform hätten und die soll auf Bundesebene mitentscheiden, unabhängig davon, welche Probleme durch Liquid Democracy in seiner Konstruktionsweise mit sich bringt, wie genau soll das institutionalisiert werden? Also was passiert für den Fall, was ist die Aufgabe dann noch des Bundestages? Und was passiert für den Fall, wenn die Liquid Democracy Plattform zu dem Ergebnis A kommt und der Bundestag zum Ergebnis B kommt, soll es dann irgendwie einen Vermittlungsausschuss zwischen den Parlamenten der Bevölkerung geben? Also da gibt es viele Probleme, die es wert sind, beantwortet zu werden und über die wir nachdenken sollten. Und je höher wir quasi auf der Ebene wandern, desto komplizierter wird es. Also wenn wir uns angucken, so ist zumindest mein laienhafter Eindruck, da wo Bürgerbeteiligung besonders gut funktioniert, dann sind das bei konkreten Problemen, bei konkreten Fragestellungen auf kommunaler Ebene, das heißt möglichst low level, möglichst in einem eingeschränkten Bereich. Da wo die Leute auch was von verstehen, und da kann das ja auch wirklich gut sein. Also wenn ich irgendwie in einem Dorf überlege, wie baue ich eine Straße durch dieses Dorf, vielleicht hat einer in diesem Dorf eine Idee, auf die sind alle anderen nicht gekommen, und das ist wirklich die beste Idee. Aber je weiter höher Sie das spannen, desto größer wachsen auch die Probleme. So ist zumindest meine mein Eindruck.
Dominieren, glaube ich, die Politikwissenschaftler oder Politologen hier. Ich fühlte mich vorhin auch schon bei der Diskussion so ein bisschen an ein Seminar an der Uni erinnert, politische Ideen und Theorie und Ideengeschichte. Die großen politischen Diskussionen des 18., 17. Jahrhunderts und weiter zurück, wo ich dann dachte, ach, so viel hat sich gar nicht verändert. Wir fangen nämlich jetzt auch gerade wieder an, so eine Diskussion zu führen. Wo wollen wir eigentlich hin? Und da sind viele Fachbereiche dran beteiligt. Die Juristen, die immer sagen, nee, also das geht nicht, das könnt ihr nicht so machen, weil bisher hat die Politik, also, nein, nein, natürlich, also im Grunde, aber das ist immer so schön, das kann man natürlich als Politikwissenschaftler immer so schön sagen. Und dann die Politik sagt, okay, wir müssen da vielleicht noch nachdiskutieren. Vielleicht auch die Schwierigkeit dieser Ungleichzeitigkeit. Einerseits der technische Fortschritt und natürlich dann auch die Entwicklungen im Netz, die wahnsinnig schnell laufen, in der Tat, wie das gerade vorhin schon gesagt wird, also ich mache jetzt mal einen Zwischenstand, sozusagen meinen Vortrag und nicht mehr jetzt einen endgültigen Bericht und gleichzeitig eine Politik oder auch ein Demokratieverständnis, das auf Aushandlungsprozesse setzt, egal ob nun jetzt digital oder halt mündlich, was halt lange dauert, bis man einen Konsens hinbekommt. Und vielleicht muss man da mal gucken, dass man diese Ungleichzeitigkeiten tatsächlich wieder zusammenführt. Ich glaube, dann kommt man dann auch vielleicht hoffentlich, es wäre schön, zu guten Ergebnissen. Also für mich immer so dieses Wort Geduld. Ich weiß, ist schwierig manchmal auszuhalten, dass nicht viel passiert oder es langsam passiert. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Geduld.
Genau, Mikro habe ich. Wir reden immer von den Begriffen Teilhaben oder Mitentscheiden, Mitbestimmen. Da ist es, glaube ich, immens wichtig, dass wir im Vorfeld von Projekten oder von langfristigen Projekten uns einfach klar werden, wann ist das Projekt erfolgreich. Wir haben uns eben im Vorfeld von der Diskussion in kleiner Runde schon darüber unterhalten, wann ist ein Projekt erfolgreich. Muss es unbedingt das Mitbestimmen im Endeffekt sein? Wäre der erste Schritt vielleicht schon die Information, die Transparenz, dass Bürger Informationen gut aufbereitet erhalten? Ist es vielleicht schon wertvoll, wenn Bürger in einem Prozess mitarbeiten und danach motiviert sind, auch in einem weiteren Projekt mitmachen? Also einfach diese Erwartungshaltung im Vorfeld zu klären, ist, glaube ich, wichtig auch für folgende Projekte, weil dann kann man auch sagen, okay, das Projekt war erfolgreich und da kann man weiter investieren. Wenn man sich das vorher nicht klar gemacht hat, dann steht das Projekt, auch wenn es fertig ist, so ein bisschen im leeren Raum und die Finanzierung wird dann dementsprechend auch vielleicht nicht gegeben.
Ich würde gerne noch was ergänzen. Die Eingangsfrage war ja, ob Social Media auch Beteiligung befeuert, ne? Und ich würde sagen, schon, weil wenn wir uns Plattformen wie Change.org anschauen, weiß nicht, ob die jeder kennt, dort kann man Online-Petitionen starten, man bekommt ein richtiges Toolkit dazu, wie man seine Kampagne aufbaut. Es gibt Offline-Workshops dazu, kostenlos, und die hat innerhalb von einem Jahr 1 Million Mitglieder gewonnen. Und die Petitionen, die da drauf laufen, manche laufen gar nicht, aber manche laufen wirklich unglaublich gut. Und es gibt weitere viele, viele solcher Beispiele, wie es einfach online und durch Social Media, durch bestimmte Toolkits die Möglichkeit gibt, für bestimmte Interessengruppen ihre Interessen ganz anders, mit einer ganz anderen Community, nicht umzusetzen meistens, aber darzustellen und nach vorne zu bringen und sich Gehör zu verschaffen. Interessant war ja auch der Online-Dialog der Bundesregierung, wenn wir uns daran erinnern, der war letztes Jahr, ne? Was da für Gruppen oben in den Rankings standen. Die haben das geschafft, weil die einfach online mobilisiert haben. Also das verändert schon einiges, finde ich.
So, dann gehen wir mal rüber in die Diskussion, beziehungsweise gucken noch mal eben kurz ins Netz. Die Nadja hat noch ein bisschen was.
Ganz genau, und zwar haben wir eine ganz interessante direkte Frage ins Panel. Von Yelp Köln, Frage: Kann die Politik vielleicht sogar Social Media verbessern? Mit Bildung Social Media professionalisieren? Also dahinter steckt die Frage, ob die Politik auch hier Rahmenbedingungen schaffen kann und als Gestalter auftreten kann.
Wer mag?
Zum Thema Bildung. Ich denke schon. Wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, wenn man wirklich davon ausgeht, jetzt bin ich auch mal so ein bisschen utopisch, ja, vielleicht ideal, weiß ich nicht, dass das wirklich dass alles, was ein Aushandlungsprozess mit sich bringt, auch Politik sein kann, sozusagen in die eine Richtung, wie natürlich auch dann wieder zurück, dann gilt das dann natürlich auch für eine Verbesserung der Social Media. Das heißt also tatsächlich, sich klar zu werden darüber, was will ich denn, in welche Richtung will ich denn, was ist legitim, was ist nicht legitim, wo sind die Grenzen, wo sind aber auch die Freiheiten. Und ich glaube, das ist dann schon ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch ein ganz spannender Aushandlungsprozess. Also schlimm wäre es nur, wenn es dann von oben durchgesetzt wird, weil dann kommt, da steht da ja schon, das war immer so, das haben wir immer schon so gemacht und wo kämen wir denn dahin, wenn wir es anders machen. Ich glaube, das wäre dann sozusagen der Tod auch jeder Bildungsanstrengung.
Vielleicht noch Fragen aus dem Saal, weil wir haben unser Mikro wieder mobil gemacht. Der Kollege Efsan hier vorne links.
Ich habe eigentlich keine direkte Frage an, also ich frage dich einfach, du kannst es ja weitergeben.
Okay.
Vertraut die Gesellschaft das Netz? Das würde mich am meisten interessieren, weil ich glaube, wenn wir gerade über German Angst gesprochen haben, über Kontrollzwang und so weiter, ist ja, glaube ich, das Gegenpart Vertrauen. Ich meine, das muss ja so sein. Deswegen die Frage, vertraut die Gesellschaft überhaupt das Netz?
Ich glaube, die Frage kann ich direkt so weitergeben.
Also, ob die Gesellschaft dem Internet vertraut oder dem Netz vertraut, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja. Weil ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist so die deutsche Einstellung. Mir können sie ja nichts. Ich kann ja in Facebook reinschreiben und was sollen die mir denn tun? Und sie vertrauen dem Netz deshalb, weil sie nicht verstehen, wie es funktioniert. Weil wenn sie verstehen würden, was da passiert, dann wären sie mit Fackeln und Mistgabeln vor das Kanzleramt, vor die Botschaft gezogen. Das ist nicht passiert.
Wo kriegt man denn diese Forken eigentlich, wenn man welche braucht? Das frage ich mich dann im Baumarkt, ne?
Ja. Bei Praktika nicht mehr.
Nicht mehr?
Ja, also von daher, es ist blindes Vertrauen und das ist eigentlich nicht gut. Und das sollte aber nicht dazu führen, um da vielleicht auf Ihrem Beitrag von vorher nochmal anzuschließen, das sollte nicht dazu führen, dass ich mich damit zufrieden gebe, dass ich sage, ich muss auf meinen Datenschutz verzichten. Das ist ja de facto dann eine Bankrotterklärung. Also zu sagen, okay, ich schränke mich so weit ein, dass ich einfach per Definition davon ausgehe, dass ich überwacht werde und gar keine Schritte mehr unternehme, meine Privatsphäre zu schützen. Und ich finde, das kann an der Stelle nicht die Lösung sein. Und auch natürlich eine andere Sache, als zu sagen, ich muss auf meine Privatsphäre verzichten, ist zu sagen, ich gebe meine Privatsphäre freiwillig ab und bin dann in so einem Post-Privacy-Traum, wie ihn MS Pro ja lebt. Also an dem Punkt finde ich auch, ich war genauso überrascht, was da am Montag mit EuDATAP, also mit der Europäischen Rahmendatenschutzgrundverordnung passiert ist. Sollte man sich doch schon mehr darüber Gedanken machen, wie man eine Privatsphäre schützen kann. Unabhängig davon natürlich, wenn ich etwas habe, was ich auf jeden Fall verbergen will, dann tue ich das nicht auf einem vernetzten Computer. Das war aber auch vor der NSA schon klar. Also
ja, was ich mich frage ist, weil das vorhin kam, also diese, wir haben gar keine andere Chance, als das irgendwie zu akzeptieren, und die Erwartungshaltung, dass man sich so stark damit auseinandersetzt. Wenn ich mir zum Beispiel ein Auto kaufe, dann sage ich ja auch nicht, so, jetzt gucken wir uns das Ding aber mal an. Okay, wie haben die das mit dem Achtzylinder eigentlich gelöst? Oh, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Dann nimmt man erstmal das komplette Auto auseinander und dann sagt man nur, die Schlösser an dem Auto sind Dreck, die kannst du direkt auswechseln. Und dann schraubst du erstmal das komplette Auto um, bis du es verstanden hast, ne? Und ich meine, die Menschen sind natürlich auch irgendwie daran gewöhnt, dass Sachen so funktionieren, wie sie sie kaufen. Und Facebook kaufe ich in Anführungszeichen, beziehungsweise es kostet nichts, alles ein bisschen undurchsichtig, wird durch Werbung finanziert und so weiter. Aber letztlich benutzen Leute doch Produkte immer schon so. Oder war das früher anders, dass die früher alle total aufgeschlossen gewesen sind und waren kundig in der Nutzung und konnten dir ganz genau sagen, wie das alles läuft? Das war doch nie so.
Naja, also ich würde mal stark behaupten, dass mehr Leute erklären können, wie ein Brief von A nach B kommt, als wie eine E-Mail von A nach B kommt. Und das sollte zumindest der Standard sein. Und ich glaube, dieses Facebook-Dogma, if you're not paying for the product, you are the product, hat immer noch nicht der Großteil der Menschen verstanden, leider Gottes. Und das heißt, es heißt jetzt nicht, dass jeder irgendwie SSL verstehen muss. Das soll auch nicht die Lösung sein. Aber
PGP kam ja vorhin zum Beispiel dann.
Naja, PGP muss ich ja nicht verstehen. Es muss nur endlich mal jemand schaffen, PGP so zu implementieren, dass es einigermaßen benutzerfreundlich wird, was eine große Herausforderung ist. Aber auch da gibt es schon Tools, die es sehr, sehr viel einfacher machen. Also auch das musste ich selber auch erst vor einem halben Jahr lernen. Geht, wenn man sich mal damit 2 Stunden auseinandersetzt, sehr leicht. Und da wäre natürlich auch der Gesetzgeber bevor ich. Ne? Was macht der Gesetzgeber? Der Gesetzgeber kommt mit einem großen roten rosa Konzern daher und verspricht uns die DE-Mail, die super sicher ist. Nur nicht in der Mitte, da kann der Staat mitlesen. Aber sonst ist sie sicher. Und statt da mal zum Beispiel herzugehen und zu sagen, so Leute, wir stellen euch jetzt hier wirklich zertifizierte PGP-Server hin, die euch Keys zur Verfügung stellen, die wir signieren. Natürlich kann man darüber streiten, ob das im Interesse des Staates ist, weil wenn seine Bevölkerung plötzlich in der Lage ist, wirklich end-to-end verschlüsselt E-Mails zu verschicken, weiß ich nicht, ob das so in meinem Interesse wäre als Staat. Aber das ist eigentlich der Punkt, auf den wir hinausziehen sollten.
Aber muss der Staat mich nicht beschützen? Also das ist das, was ich verlange. Also wenn wir die Grenzen werden beschützt und wenn jetzt meinetwegen der Krieg online ausgetragen wird, dann muss mich mein Staat doch auch da beschützen. Das verlange ich einfach.
Naja, also
meine Online-Identität.
Ja, also erstmal, um mit Hans-Peter Uhl zu antworten, man muss nicht alles glauben, was im Spiegel steht. Dann kann man mit Pofalla antworten, die NSA-Geschichte hat es nicht gegeben. Jetzt haben wir gestern festgestellt, okay, das Telefon der Kanzlerin ist Ergebnis. Mit dem Ergebnis, dass, wie mir vor 10 Minuten auf mein Handy gepusht wurde, sich die Bundesstaatsanwaltschaft einschaltet. Da gibt's doch irgendwie ein Missverhältnis des Engagements. Also wer versucht da eigentlich, wen zu schützen? Und dann steht da Hans-Peter Friedrich und sagt, ja, die Bürger müssen ihre Daten verschlüsseln. Naja, man sollte sich als Staat schon darum bemühen, dass das passiert.
Ein Kommentar aus dem Publikum?
Ja, ich habe 2 Kommentare. Ich bin leider etwas zu spät gekommen. Mein Name ist Valentina Kerst. Ich weiß, wir haben jetzt ganz viel geschmunzelt. Ich finde allerdings die Polemik immer noch im Jahre 2013 nicht angebracht, um das Thema voranzubringen. Das ist die Kritik, die ich äußere an unserer Netz-Community. Wir haben ganz viel Arroganz an den Tag gelegt, dass wir eben halt sagen, Pofalla ist blöd und alle sind blöd und wenn es jetzt Merkel ist, die regt sich jetzt auf und vorher hat es nicht aufregt. Das ist alles richtig, wir kommen aber politisch so nicht voran. Das vielleicht das eine. Das andere, was ich gerne aber noch beitragen möchte zu dem Thema, dass die Problematik besteht, dass viele nicht wissen, wie das Internet funktioniert. Es gibt eine Initiative im Bundestag, die hat sich angelehnt an das freiwillige soziale Jahr. Die Idee ist, ein freiwilliges digitales Jahr zu machen. Und die Idee dahinter ist wiederum, dass es Jugendliche gibt, die vielleicht in der Tat noch nicht wissen, ob sie studieren sollen oder was sie machen sollen oder vielleicht überlegen, freiwilliges soziales Jahr zu machen, was sie aber nicht in Ecuador absolvieren wollen, sondern vielleicht in der Stadtbibliothek oder in der Volkshochschule oder im Seniorenzentrum oder wo auch immer, bei Ehrenamtlern etc., dass dort in einfachen Schritten erklärt wird und die Angst genommen wird. Denn wir müssen nicht wissen, wie die Infrastruktur funktioniert. Das ist natürlich das hohe Gut, wenn man es weiß. Wir müssen aber die Angst nehmen, dass die Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass sie am Rechner und am irgendwie im Internet was falsch machen. Und das kann man wunderbar machen. Also vielleicht die Idee, jeder kann das gerne mal googeln, freiwilliges digitales Jahr ist noch nicht durch im Bundestag, aber vielleicht ist das ja ein kleiner Schritt in die Richtung, die auf dem Podium diskutiert wurde. Danke.
Vielleicht da hinten.
Das wäre eine tolle Initiative, die vielen, vielen Organisationen zugutekommen würde. Also kann ich nur begrüßen, wäre dann Teil des Bundesfreiwilligendienstes oder wie, so als, ja, okay, ja, toll, habe ich noch nicht gehört, finde ich total klasse.
Also der Staat kann uns nicht mehr beschützen. Also das halte ich für...
Der Jurist macht jetzt wieder alles kaputt.
Ja, der macht wieder alles kaputt. Ich habe vielleicht auch, meine Frau sagte mal, ich hätte eh so einen negativen Charakter, aber der bricht heute besonders hoch, ja. Der Staat, wir sind hier in der Region abgekoppelt von diesen Innovationen. Die finden statt in China und in den USA und nicht hier.
Also der Kollege hat das ja auch nochmal auf dem Podium gesagt. Es sind keine Internetunternehmen hier. Es ist auch so, dass wenn sie die mal sprechen, auch die Googles dieser Welt, die reden nicht mit einem. Also ich darf nur daran erinnern, ich weiß gar nicht, welcher Fall das jetzt war, wo wir auch so einen Skandal hatten, wo ich glaube, das ging um NSA. Da ist Facebook auf Einladung des Kanzleramts nicht mal zum Gespräch gekommen. Also ich will jetzt nichts gegen Facebook sagen, aber die haben auch eine ganz kleine Personaldecke. Sie müssen sich das immer so vorstellen. Also ich war letztes Jahr mal bei Facebook im Headquarter in Washington, im politischen Headquarter. Ich glaube, die haben 2.500 Beschäftigte. Die Deutsche Telekom hat allein 200.000 Beschäftigte. Sie können dieses Internet ist im Grundsatz ein ziemlich einfaches Tier. Sie bauen ein paar Serverfarmen auf. Sie brauchen unglaublich wenig Beschäftigte, um diese Plattform oder diese Kommunikationsplattform zu etablieren. Also was ich in China gesehen habe, war das genauso. Und damit können sie im Kern weltweit die Sache bestimmen. Das sind die Größeneffekte, die es macht. Wenn Sie einfach 50, 60 Millionen Leute haben, die in so einer Plattform mitmachen, dann entscheiden Sie. Und die anderen sind weg. Da passiert auch vieles, wie soll ich sagen, by doing. Also die Gesprächspartner letztens haben gesagt, zum Beispiel Big Data, also wie werte ich Daten aus, ne, in Peking. Da haben die gesagt, ja, die hätten vorher kein Konzept. Da waren auf einmal so viele Daten da und dann haben wir das einfach probiert. Und dann ist was bei rausgekommen. Wenn Sie quasi jetzt wie wir in Europa oder in Deutschland in einer Lebenssituation leben, wo Sie gar nicht mehr probieren können, weil diese großen Firmen gar nicht da sind, dann kriegen Sie eine völlig andere Sichtweise auf die Probleme oder eine verquerte Sichtweise. Sie haben da nichts mehr zu entscheiden. Das
Mach ruhig, bis der Lars es da hinten hingeschafft hat,
also,
zu reden.
Ganz gut. Gerade in der Hinsicht, also ich meine, ich finde das äußerst problematisch, also erstmal der Begriff, wir reden meistens immer so, der Staat kann uns nicht schützen. Wir nutzen das meistens immer so. Da frage ich mich immer, wer ist der Staat? Der Staat sind nämlich alle die wir hier sitzen. Dann finde ich so eine Initiative eigentlich, natürlich, also ein Teil, auf jeden Fall ein Teil schon. Jetzt auch. Einfach gesagt. Deswegen finde ich so eine Initiative, wenn es schon heißt, da ist dieser Schutz nicht mehr möglich, finde ich so eine Initiative dann im Grunde genommen total klasse, wo man dann wirklich sagt, okay, das Individuum selbst wird in die Lage versetzt, sich in gewisser Weise vielleicht zu schützen, seine Freiheiten zu kennen, aber auch die Grenzen zu kennen. Da wären wir dann halt bei diesen wunderbaren Begriffen Mündigkeit und Urteilsfähigkeit, die so ein bisschen durch die Lappen meistens gehen. Von daher weiß ich nicht. Also ich habe immer nur so diesen Problem mit diesem Staat. Das ist mir immer so ein bisschen zu eigen.
Okay, letzte Äußerung von da hinten.
Ja, ich würde gerne nochmal an das anschließen, was jetzt zuletzt gesagt wurde, Herr Professor Dr. Holznagel. Tabuisierung hat uns in der Geschichte noch nie so wirklich weit gebracht. Das heißt, eine Aufklärung, auch flächendeckend, bereits in der Schule beginnt, wäre doch da das richtige Gegenmittel. Ob die von Seiten des Staates kommt oder vielleicht von, ich sag mal, NGOs, die an der Stelle da entsprechend tätig werden, solange es flächendeckend auch wirklich zur Verfügung gestellt wird, wäre doch der einzig richtige Weg, auch Bürger durch diese, ich sag mal, Sensibilisierung darauf aufmerksam zu machen, dass es auch ein Markt ist, mit dem wir uns in Zukunft beschäftigen müssen. Also es tut mir leid, wenn hier von Reindustrialisierung in Deutschland gesprochen wird. Das ist aus meiner Sicht nicht der Markt der Zukunft, mit der wir uns beschäftigen sollten. Wir sehen hier ganz klar, dass wir in Deutschland den Anschluss verpassen. Was tun wir? Bei Open Educational Resources reden wir darüber, was ist mit den armen Verlagen, wenn wir Bildung kostenlos zur Verfügung stellen. Jeder sechste Deutsche liest wie ein Zehnklässler. Und wir machen uns darüber Gedanken, wie wir unser Vertragsrecht hier ausgestalten. Also ich meine, da liegen schon größere Gräben zwischen uns und die sind hier auch nicht so einfach wegzudiskutieren.
So, damit sind wir zeitlich schon wieder an die Grenze gestoßen, aber ich glaube, es gibt vielleicht, wenn Bedarf besteht, jetzt in der Mittagspause noch die Möglichkeit, mit den einzelnen Referenten, wenn die noch da sind, zu sprechen und heute Nachmittag in den Sessions auch dann selber nochmal in die Diskussion einzutreten. Vielen, vielen Dank und vielen Dank auch für die Teilnehmer hier auf dem Podium. Applaus